SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch. Guten Morgen. Wie soll die Weltgemeinschaft mit dem Unterdrückerregime im Iran umgehen? Nun, die USA haben gegen alle Staaten, die Geschäfte mit dem Iran machen, Strafzölle verhängt. Und zwar in Höhe von 25%. Das hat US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben. Und Bundesaußenminister Johann Wadephul hat in den USA gesagt, dass die iranische Regierung kein Recht mehr hat, das Land zu führen. Nach einem Treffen mit seinem amerikanischen Amtskollegen Marco Rubio betonte er außerdem die Einigkeit mit den USA. Aus Washington berichtet unser Korrespondent Samuel Jakisch.
Gemeinsame Ansichten teilten die Regierungen der USA und Deutschlands beim Blick auf den Iran, der durch ein Unrechtsregime ohne Legitimität geführt werde. Auch zur Lage in der Ukraine habe man sich ausgetauscht. In Grönland rechnet der deutsche Außenminister nach seinem Gespräch mit dem US-Kollegen nicht mit einer Militäraktion der USA. Er habe keinen Anhaltspunkt, so Johann Wadephul, dass diese Option ernsthaft erwogen werde. Sicherheitsfragen in der Arktis seien vielmehr eine gemeinsame Aufgabe im Rahmen der NATO. Der deutsche Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil war am Montag ebenfalls in Washington zu Gast für ein internationales Ministertreffen rund um das Thema seltene Rohstoffe. Klingbeil erklärte anschließend, er mache sich große Sorgen um das transatlantische Verhältnis mit den USA. Die Bundesregierung wolle aber alle Möglichkeiten zur Zusammenarbeit nutzen, auch wenn die Differenzen größer werden. Am Mittwoch wird eine Regierungsdelegation aus Grönland und Dänemark zu Gesprächen im Weißen Haus erwartet.
Der Bundesaußenminister und der Bundesfinanzminister halten sich in den USA auf. Bundeskanzler Friedrich Merz ist in Indien. Mit Premierminister Narendra Modi vereinbarte er engere wirtschaftliche und militärische Beziehungen. Es geht in beiden Fällen darum, die Europäische Union und Deutschland als zuverlässigen Partner zu etablieren. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz berichtet.
Merz und Modi haben insgesamt 19 Absichtserklärungen unterzeichnet, unter anderem zur Zusammenarbeit der Rüstungsindustrien beider Länder, zum Handel mit Halbleitern oder zur Telekommunikation. Neben der Zusammenarbeit im Rüstungssektor planen Deutschland und Indien auch gemeinsame Übungen von Luftwaffe und Marine im Indopazifik. Bei der Rüstungskooperation geht es laut Merz darum, die Abhängigkeit Indiens von Russland zu verkleinern. Indien hatte jahrzehntelang Rüstungsgüter hauptsächlich aus Russland bezogen. Mittlerweile kauft Indien militärische Ausrüstung, aber auch in Frankreich, Israel und den USA.
Während der Bundeskanzler in Indien auf Staatsbesuch ist, packt die SPD ein umstrittenes Thema in der schwarz-roten Koalition an. Die Sozialdemokraten wollen Erben mit großen Vermögen stärker besteuern. Das zeigt ein Konzeptpapier zu einer Reform der Erbschaftssteuer. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios ist ein neuer Lebensfreibetrag von 1 Million Euro geplant. Diese Summe sollen Menschen einmal in ihrem Leben steuerfrei vererbt oder geschenkt bekommen dürfen. Erbschaften, die über diesen Freibetrag hinausgehen, sollen stärker besteuert werden als bisher. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hält so eine Reform für unvermeidbar. Das hat er bei seiner Reise in Washington gesagt.
Was die Erbschaftssteuer angeht, wir werden dort Schritte gehen müssen. Wir werden dann, wenn ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes kommt, darauf sehr schnell reagieren müssen. Und für mich ist es schon sehr wichtig, und das habe ich immer wieder betont, dass Fragen von Ungleichheit, von Ungerechtigkeit, dass die angegangen werden. Ich habe selbst bei mir auf dem Dorf gelernt, du strengst dich an und du kommst voran, aber heute kannst du der Fleißigste im Job, im Studium, in der Ausbildung, auf der Arbeit überall sein und du wirst dir nie eine Eigentumswohnung in Berlin leisten können, wenn man nicht vernünftig geerbt hat. Und da entsteht eine Ungerechtigkeit, da wird gegen das Leistungsprinzip verstoßen und das ist richtig, das zu thematisieren.
Soweit der Bundesfinanzminister. CDU, CSU sind strikt gegen diese SPD-Pläne für eine Reform der Erbschaftssteuer. Wegen des Winterwetters sind die Notaufnahmen in Deutschland im Moment extrem belastet. Das hat der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gerold Gass der Rheinischen Post gesagt. Es habe viele Fußgängerunfälle gegeben. Ilias Buss aus der SWR Nachrichtenredaktion hat die Details.
Menschen seien mit kleineren Verletzungen oder Brüchen in die Notaufnahmen gekommen, nachdem sie bei Schnee und Eis gestürzt sind. Gass hat aber auch von schweren Verkehrsunfällen gesprochen, wegen glatter Straßen. Der Hausärzteverband sieht die Situation aktuell noch entspannt. Der Bundesvorsitzende Bayer rechnet aber mit mehr Patientinnen und Patienten in den kommenden Tagen. Denn wer in einer Notaufnahme behandelt worden ist, kommt dann zur Nachbehandlung zum Hausarzt.
Die SPD in Baden-Württemberg fordert wegen der klammen Kommunalkassen weitere Entlastungen für Städte und Gemeinden. In einem Brief an Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, der dem SWR vorliegt, schlägt Landesparteichef Andreas Stoch einen höheren Anteil für die Kommunen an der Umsatzsteuer vor. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Stuttgart berichtet Knut Bauer.
Das Sondervermögen für Infrastruktur unterstütze zwar die Kommunen bei Investitionen, löse aber nicht ihre grundsätzlichen finanziellen Probleme, schreibt Stoch an seinen Parteifreund in Berlin. Vor Ort müssten harte Sparmaßnahmen getroffen werden, die mit tiefen Einschnitten für die Bevölkerung verbunden seien. Deshalb sei es notwendig, dass Bund und Land jeweils einen Umsatzsteuerpunkt an die Kommunen abgeben. Das würde den Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg dauerhaft mehr als 2 Milliarden Euro einbringen, so der SPD-Landeschef. Weitere Forderung ist eine Entlastung im Sozialbereich der Kommunen.
Nach dem Großeinsatz im Heilbronner Kino Cinemax am Freitagabend ist die Zahl der Verletzten höher als zunächst bekannt. 9 Menschen wurden durch Reizgas im Foyer leicht verletzt, teilte die Polizei jetzt mit. SWR-Reporter Uli Zwerens.
Zunächst hatten sich 4 Betroffene gemeldet. Im Laufe der Ermittlungen kamen 5 weitere Verletzte hinzu. Gegen 21 Uhr am Freitagabend hatten rund 20 Kinobesucher im Foyer des Kinos über Atemwegsreizungen geklagt. Die Polizei geht von einem gezielten Versprühen von Reizgas aus. Ein technischer Defekt wird ausgeschlossen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.
Bahnreisende müssen sich ab heute wegen umfangreicher Bauarbeiten am Ulmer Hauptbahnhof auf Fahrplanänderungen einstellen. Laut Bahn wird dort ein neues digitales Stellwerk installiert und das hat Folgen. Die Einzelheiten von SWR-Reporter Jürgen Klotz.
Bis kommenden Montag fahren nach Ulm keine IC- und ICE-Züge. Der Fernverkehr wird weiträumig um Ulm herumgeleitet. Entsprechend länger dauern Fahrten zwischen Stuttgart und München. Der TGV aus und nach Paris fährt nur bis Stuttgart. Auch der Nahverkehr ist betroffen. Von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens fahren überhaupt keine Züge den Ulmer Bahnhof an. In Richtung Friedrichshafen, Augsburg, Aalen oder Stuttgart fahren Ersatzbusse bis zu den nächsten Anschlussbahnhöfen. Tagsüber sind dagegen einige Regionalzüge unterwegs.
Und zum Fußball. Der spanische Fußballclub Real Madrid hat sich von seinem Trainer Xabi Alonso getrennt. Nach Darstellung des Clubs erfolgte die Trennung im gegenseitigen Einvernehmen. In einer Mitteilung bedankte sich der Verein für Alonsos Arbeit.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Erst noch ein bisschen Regen, dann wird's trockener. Im Laufe des Tages soll auch mal die Sonne herauskommen. Die Höchsttemperaturen heute 4 bis 13 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Kinder, Kita, Kosten. Das ist das Thema in dieser Woche bei uns. Denn Kinder sind teuer. Geschätzt zahlen Eltern pro Kind bis zum 18. Lebensjahr zwischen 140.000 und 180.000 Euro. Heute früh will ich deshalb auf die Kita-Gebühren schauen. In Rheinland-Pfalz zahlen Eltern für alle Kinder ab dem 2. Lebensjahr gar nichts. Anders in Baden-Württemberg, dort werden für die Kita mehrere hundert Euro fällig. Beispiel Ludwigsburg. Dort kostet ein Ganztages-Kita-Platz für unter 3-Jährige, wenn die Familie ein Kind hat, 546 Euro im Monat. Hinzu kommt nochmal 80 Euro für das Essen. Oberbürgermeister von Ludwigsburg ist Matthias Knecht. Frühkindliche Bildung habe in seiner Stadt einen sehr hohen Stellenwert, hat er mir gesagt. Aber er hat auch zugegeben, es gibt große Probleme.
Wir haben rund 600 notwendige Plätze, die uns fehlen. Und wir haben natürlich auch, obwohl wir jedes Jahr eigentlich eine neue Kita jetzt auf den Weg bringen, insgesamt zu wenig Kitas. Und deswegen muss man schon sagen, das ist für uns durchaus ein Sorgenthema, an dem wir aber mit aller Macht wirklich arbeiten, haben aber gleichzeitig beim Betrieb der Kitas definitiv ein großes Finanzierungsthema, wie übrigens die meisten Kommunen unseres Landes auch.
Und dazu kommt, dass Ludwigsburg natürlich auch wie viele andere Kommunen sparen muss. Der Gemeinderat hat im vergangenen Jahr 23 Sparmaßnahmen beschlossen, unter anderem dadurch, dass die Essensbeiträge für Kitas und Schulen erhöht werden. Warum ausgerechnet in diesem Bereich?
Na gut, wir müssen natürlich schon sagen, wir achten immer darauf, dass wir eine wertige Verpflegung haben. Und da muss man einfach auch sagen, dass wir das in einem Verhältnis lassen, dass wir uns als Kommune auch leisten können. Wir kommen als Kommune an immer größere Defizite und vor allem im Bereich der frühkindlichen Bildung haben wir inzwischen 80 Millionen Kosten hier in Ludwigsburg, von denen rund 50 Millionen jährlich die Stadt trägt. Und deswegen fordern wir ja auch eine Umkehr der Kita-Finanzierung in Baden-Württemberg.
Lassen wir uns noch einen Moment bei den Kosten für die Eltern bleiben. Die Kita-Gebühren, die steigen in Ludwigsburg jetzt jährlich um 6%. Diese Regelung ist mit dem Kindergartenjahr 2025/26 in Kraft getreten. Das liegt deutlich über der Inflation. Warum so viel?
Also es ist immer noch so, dass wir damit deutlich eigentlich unter der Empfehlung auf den Landesrichtsatz liegen. Und auch mit der beschlossenen Erhöhung werden wir langfristig hinter dem Landesrichtsatz bleiben.
Aber Herr Knecht, wenn ich da kurz einhaken darf, klar. Mit dieser 6%igen Steigerung, da erhöhen sich die Kosten für einen Kita-Ganztagesplatz für unter Dreijährige von jetzt 546 Euro auf dann gut 730 Euro im Jahr 2031/32. Kann das noch bezahlen?
Also das Thema frühkindliche Bildung ist ein Bezahlungsthema, aber wir müssen klar sagen, wenn wir frühkindliche Bildung für die Kommunen finanzierbar machen wollen und die Elternhäuser nicht immer stärker, wie Sie es ja aufgezeigt haben, belasten wollen, dann müssen wir bei der Finanzierung von Landesseite was verändern. Deswegen fordern wir 68% Landeszuschüsse über alle Altersgruppen, also für unter Dreijährige, für über Dreijährige und dann auch für den schulischen Ganztag. Und so fördern wir das über alle drei Stufen.
Diese Forderung ist natürlich jetzt gut platziert, denn am 8. März, da sind Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass Sie Erfolg haben werden?
Na gut, ich glaube, die Parteien haben über das ganze Parteienspektrum erkannt, dass das Thema frühkindliche Bildung eines der zentralen, der Top-3-Themen ist und eben auch für Wirtschaftsförderung, für sozialen Zusammenhalt unverzichtbar. Und da sagen wir nochmal, es kann nicht zulasten dann einseitig der Kommunen gehen. Konnexitätsprinzip, klare Aussage, wer den Kommunen Aufgaben anschafft, muss auch schauen, wie sie finanziert werden und darf nicht den Kommunen überlassen.
Nehmen wir mal an, die baden-württembergische Landesregierung gibt den Kommunen mehr Geld für die Kinderbetreuung, für die frühkindliche Bildung. Wofür würden Sie es einsetzen? Für den Kita-Ausbau oder für niedrigere Kita-Gebühren, damit die Eltern nicht so stark belastet werden?
Na gut, wir müssen, glaube ich, schauen, das ist ein Gesamtpaket. Wir haben erstens mal natürlich die Finanzierung, da brauchen wir vom Land mehr, das sind die formulierten 68%. Und dann, glaube ich, ist es völlig klar, dass diese Finanzierung auch dazu führen muss dann, dass wir die Elternhäuser insgesamt weniger belasten. Und gleichzeitig müssen wir, glaube ich, auch ehrlich sein mit den Elternhäusern. Da muss man sehen, haben wir bereits bestehende Ausnahmeregelungen, die uns ermöglichen, dass teilweise eben auch von Betreuern etwas mehr Kinder betreut werden. Und diese Ausnahmeregelungen, die brauchen wir unbedingt auch als Standard für die Zukunft, so dass wir Kommunen mit unseren Trägern zusammen von denen Gebrauch machen können.
Vielen Dank, Matthias Knecht, parteiloser Oberbürgermeister von Ludwigsburg. Kinder-Kita-Kosten, das ist das Thema in dieser Woche in der Serie hier in SWR aktuell. Und morgen früh zwischen 6 und 9 spreche ich dann mit Bernhard Kalicki, Psychologe und Leiter der Abteilung Kinder und Kinderbetreuung beim Deutschen Jugendinstitut in München. Von ihm will ich wissen, wie Deutschland in der frühkindlichen Bildung besser werden und was wir von anderen Ländern lernen können.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Bundesländer. Die Gewerkschaft Verdi fordert 7% mehr Geld, mindestens aber 300 Euro. Die Arbeitgeber halten das für unbezahlbar. Vor der nächsten Verhandlungsrunde am Donnerstag und Freitag in Potsdam finden heute bundesweit Warnstreiks statt. Stefanie Geißler mit den Aktionsschwerpunkten der Gewerkschaft in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Sammelpunkt für die Streiks heute in Rheinland-Pfalz ist Kaiserslautern. Dort treffen sich am Vormittag verschiedene Landesbeschäftigte aus dem gesamten Bezirk Pfalz zu einer zentralen Kundgebung am Schillerplatz. Darunter Angestellte der Hochschulen Ludwigshafen und Kaiserslautern sowie der Straßenmeistereien und der Finanzämter. Auch angestellte Lehrerinnen und Lehrer sind zum Streik aufgerufen. In Baden-Württemberg liegt der Streikschwerpunkt heute in Esslingen. Dort hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten am Landesamt für Denkmalpflege und an der Hochschule dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Am Vormittag ist eine Kundgebung am Rathausplatz geplant.
Rheinland-Pfalz ist das führende Weinbundesland. 2/3 der deutschen Rebfläche liegen dort. Der Weinbau in der Pfalz steht unter Druck. Klimawandel, sinkender Weinabsatz und Inflation machen den Winzern zu schaffen. Genau diese Probleme nehmen die pfälzischen Weinbautage in den Blick, die heute in Neustadt an der Weinstraße beginnen. Thilo Eickhoff.
Eine der Ideen könnte sein, die Flächen, auf denen der Wein wächst, auch alternativ zu nutzen. Zum Beispiel gibt es wohl Möglichkeiten, gleichzeitig diese Flächen für die Erzeugung von Solarstrom zu nutzen. Die Weinbautage sollen in diesem Jahr ein Neustart nach der Krise sein, sagt der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Süd. Dessen Präsident Reinhold Hörner meint, es sei in diesem Jahr mehr als nur eine Fachmesse. Es sei auch der richtige Zeitpunkt für die Branche, sich auf ihre Stärken zu besinnen und kreativ auf Herausforderungen zu reagieren. Das Motto der Weinbautage, neue Wege für die Weinbranche, sei nicht zufällig gewählt. Hörner sagte wörtlich, wir haben gute Betriebe, wir haben gute Produkte, wir schauen nach vorne.
Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entscheidet am Vormittag über ein Urteil des Landgerichts Waldshut-Tingen. Es geht um die Frage, ob der Tod eines Asylbewerbers in Rickenbach nicht doch ein rassistisch motivierter Mord war. Petra Jehle.
Nebenklage und Bundesanwaltschaft haben das Urteil des Landgerichts kritisiert. Beide verweisen unter anderem auf ein möglicherweise rassistisches Tatmotiv. Das sei im Urteil nicht ausreichend berücksichtigt worden. Der 58 Jahre alte Patrick E. aus Maulburg im Kreis Lörrach hat an Weihnachten vor 2 Jahren bei einem Familienausflug nach Rickenbach im Südschwarzwald den geflüchteten Madi B. erschossen. Er sagt, er habe sich von diesem bedroht gefühlt. Patrick E. hat die Leiche von Madi B. nach der Tat zerstückelt und im Rhein versenkt. Er wurde dafür wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 10 Monaten verurteilt. Wenn der BGH zum Schluss kommt, dass das Landgericht Waldshut-Tiengen Fehler gemacht hat, muss das Verfahren neu aufgerollt werden.
In einem Markenrechtsstreit von Schokoladenhersteller Rittersport aus Waldenburg im Kreis Böblingen wird heute in Stuttgart das Urteil erwartet. Es geht um den Prozess zwischen Rittersport und dem Mannheimer Familienunternehmen Wacker, die eine ähnlich aussehende Verpackung haben. Stefanie Leib.
Bei dem Streit geht es darum, ob das Mannheimer Unternehmen Wacker weiterhin seine Snacks in quadratischer Form mit dem Namen Monomer Quadrat vertreiben darf oder nicht. Der Waldenbucher Ritterkonzern sieht sein Markenrecht an der Form verletzt und will, dass das Produkt vom Markt verschwindet. Im Dezember hatten sich die beiden Unternehmen noch zu einem Vergleichsgespräch getroffen. Am Ende lehnte Wacker jedoch ab, darauf einzugehen. Nicht zuletzt, weil das zuständige Landgericht in Stuttgart schon im November hat durchblicken lassen, dass es eher den Argumenten der Firma Wacker folgt. Zum Vergleichsangebot war es gekommen, weil man davon ausgeht, dass Ritter Berufung einlegen wird und ein langwieriges Verfahren bevorsteht.
Und noch ein wichtiger Prozess in unserem Nachbarland Frankreich. Vor einem Pariser Gericht beginnt der Berufungsprozess gegen Marine Le Pen vom extrem rechten Rassemblement National. Ihr und anderen Parteimitgliedern wird vorgeworfen, in der Zeit zwischen 2004 und 2016 systematisch EU-Gelder veruntreut zu haben, um damit Ausgaben der Partei in Frankreich zu decken. Julia Borutta.
Es geht um Scheinbeschäftigung von parlamentarischen Assistenten. Die heutige Fraktionschefin des rechtsnationalen Rassemblement National, die seinerzeit im EU-Parlament saß und gleichzeitig Vorsitzende ihrer Partei war, soll, Zitat, im Zentrum eines organisierten Systems der Veruntreuung gestanden haben. Im ersten Prozess war Marine Le Pen für schuldig befunden worden. Neben einer Haft- und Geldstrafe entzogen ihr die Richter für 5 Jahre das passive Wahlrecht, sodass sie sich nicht mehr zur Wahl stellen könnte. Sollte das Strafmaß im Berufungsprozess bestätigt werden, wäre es Marine Le Pen nicht mehr möglich, bei der Präsidentschaftswahl 2027 anzutreten.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Das Jahr ist noch jung und doch hat der Dienstag heute gute Chancen, der internationalste Tag des Jahres für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu werden. Denn der Neujahrsempfang fürs diplomatische Korps im Schloss Bellevue steht an. Ein Termin, der mehr Chancen als Risiken birgt, meint Chris Berdrow.
Zugegeben, es könnte eine gewisse Gereiztheit in der Luft liegen, wenn sich die diplomatischen Vertreter, sagen wir, aus Nord- und Südkorea oder den USA und Venezuela am Häppchenbuffet treffen. Dass Zusammenkünfte von Diplomaten gehörig aus dem Ruder laufen können, zeigt ein Beispiel aus London. Beim sogenannten Kutschenstreit im Jahr 1661 um den ersten Platz in einem Konvoi kam es zu einer blutigen Prügelei zwischen Franzosen und Spaniern, inklusive getöteter Kutscher und Pferde. Derartige Eskalationen sind von den Empfängen beim Bundespräsidenten nicht überliefert. Die Reihenfolge beim Defilé ist festgelegt. Der apostolische Nuntius des Vatikans macht traditionell den Anfang. Danach entscheidet nicht die Größe oder Wichtigkeit der Länder, sondern wie lange deren Botschafter schon da sind. Weil sie erst kürzlich neue geschickt haben, müssen die Komoren und Barbados warten. Die Diplomaten können beim Schlangestehen ja überlegen, wie ihnen die Berliner Kälte so gefällt. Der aktuelle Temperaturunterschied zur Heimat 40 Grad.
Anmerkungen von Chris Berdrow.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.